Der Erste Weltkrieg beginnt.
Waren Thereses Brüder eigentlich an der Front?
Max, der Ältere, leistete seinen Dienst als Vizefeldwebel im Bayerischen Armeebekleidungsdepot ab. Und Siegfried kämpfte an der Front, ja. Ihm wurde sogar ein Orden verliehen für besonders tapferen Einsatz. Beide Brüder identifizierten sich mit Bayern als ihre Heimat und wollten ihr Vaterland verteidigen.
Zurück zur Schulzeit. Wir haben uns gefragt, wie das heute ist, als jüdische Jugendliche oder junge Erwachsene in der Schule oder an der Uni. Wie formt und lebt sich jüdische Identität heute? Inwieweit beeinflusst sie das Leben und den Alltag in Deutschland? Spielt sie überhaupt eine Rolle?
Darüber haben wir mit dem angehenden Comedian Nathan Bilger, der Aktivistin Margarita Pali und dem Fotografen und Filmemacher Ilja Kagan gesprochen. Natürlich muss man dazu sagen, dass wir es hier mit nur einigen von sehr vielen verschiedenen Erfahrungen zu tun haben. Andere Menschen können das ganz anders erlebt und empfunden haben.
Mein Name ist Nathan Bilger, ich bin 22 Jahre alt, ich wohne in München-Milbertshofen, bin moldawischer Staatsbürger, das heißt, ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich habe rübergemacht, als ich 1,5 Jahre alt war, das haben meine Eltern entschieden. Ich bin aktuell Student der Politikwissenschaft und der Soziologie, bin parallel dazu Werkstudent, also arbeite nebenbei bei ProSieben Max für eine kleine Fernsehsendung über Gaming. Ich bin da Redakteur, Autor, Comedy-Autor, plus ich mache noch Stand-Up-Comedy und bin Radioredakteur bei M495. Für mich bedeutet jüdisch sein prinzipiell erstmal nichts, weil es ist nicht so ein großer Teil meines Lebens, meiner Lebensrealität. Ich weiß, dass ich jüdische Eltern habe, dass ich jüdische Großeltern habe und so weiter und dass das Judentum eine sehr lange Geschichte und auch eine sehr, sehr stark von Verfolgung und ja, sagen wir einfach generell schmerzgeprägte Geschichte hat. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich gelernt habe und die ich wahrnehme und die trotzdem Teil meiner Persönlichkeit oder Identität sind, aber es ist nicht so sehr Teil meiner Lebensrealität, dass ich da jeden Tag drüber nachdenke oder jeden Tag mich irgendwie aktiv als jüdisch wahrnehme irgendwie. Natürlich ist das Judentum viel mehr als nur Schmerz und Verfolgung. Also das Judentum ist ja mega bunt und auch eine sehr lebensfrohe Kultur. Das ist vielleicht eher Teil meiner Persönlichkeit auch. Also ich sehe mich schon als lebensfroh und irgendwie lebensbejahend auch. Das ist vielleicht etwas Jüdisches an mir. Also ich gehe nicht in die Synagoge, ich bete daheim nicht. Ich empfange nicht den Schabbat. Das sind alles so Dinge, die ich eben nicht mache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, die das Judentum quasi mir ja auferlegt, quasi als Prüfung oder Hindernis oder sowas. Also so Sachen wie Antisemitismus sind tatsächlich trotzdem Dinge und das ist auch Teil davon, jüdisch zu sein. Also ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass ich früher oder später mit Leuten konfrontiert sein werde, die ein Problem damit haben, dass ich jüdisch bin. Mir ist es in meinem Leben noch nicht so oft vorgekommen. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Glück gehabt damit, dass ich nicht so viele Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht habe wie viele andere Kinder. Zum Beispiel einfach mein Bruder. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger und hat sehr viel mehr Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht als ich. Auch bis zu körperlicher Gewalt, die ihm widerfahren ist. Bei mir war das nicht so. Jüdisch sein bedeutet für mich auch so eine Art von Humor, maybe, haben. So ein bisschen Galgenhumor, den ich halt schon von meiner Familie habe. Und ich weiß nicht, wie sehr er damit zusammenhängt, dass wir jüdisch sind. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt. Für mich persönlich war während der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in Deutschland aufzuwachsen, trotzdem auch schön. Ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte gute Freunde, ich hatte nie so richtig Probleme mit meiner Herkunft. Also jüdisch sein war immer Teil von mir. Ich habe das Gefühl, als Jugendlicher wollte ich mich unterbewusst als der Jude labeln, damit ich ein Label habe und damit ich mir keins suchen muss. Ich hatte auf jeden Fall trotzdem eine starke Persönlichkeit, aber das war so mehr oder weniger das Gefühl von Labelsuche, glaube ich, bei mir damals. Deswegen war ich immer dafür bekannt. Also wenn ich bekannt war, war ich entweder dafür bekannt, dass ich einfach laut und nervig bin und Lehrer störe und Lehrerinnen störe, aber auch dafür, dass ich ständig erwähnen muss, dass ich jüdisch bin. Das Schlimmste, wo ich gerade drüber nachdenke, ist halt, als ich mal von meiner Mutter erfahren habe, dass mein Bruder in der Schule verprügelt wurde, deswegen, dafür, dass er Jude ist. Mein Bruder und ich waren auf derselben Grundschule, aber er ist auf ein anderes Gymnasium gegangen und ich wusste nicht genau, was abgeht, weil wir nicht so viel miteinander geredet haben. Ich habe das dann irgendwann von meiner Mutter erfahren und das hat mich wirklich fertig gemacht, weil mir ist das nicht passiert und ich konnte mir das zu der Zeit auch nicht wirklich vorstellen, weil ich wusste, es gibt Leute, die einem das vielleicht androhen oder einen beleidigen deswegen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sowas auch meinen Ängsten passieren kann. Das war sehr tough und ich denke da, und je länger das zurückliegt, desto mehr ist das für mich irgendwie eine Belastung. Ich hatte aber auch positive Erfahrungen, also eine gute Freundin von mir in der Schule war Palästinenserin. Wir hatten auch Startschwierigkeiten damals, aber das lag an anderen Gründen. Das war nicht das. Ich hatte auf jeden Fall diese positive Erfahrung, auch generell mit vielen muslimischen Friends, die ich hatte, so dass das dann doch kein Thema mehr gespielt hat und dass man doch einfach nur zusammen Fußball spielen wollte oder zusammen Bubble Tea trinken wollte oder was auch immer. Das sind dann die Dinge, die einen verbunden haben und die waren größer als alles andere. Die waren einfach größer und wichtiger und das ist was ich als sehr, sehr schön in Erinnerung habe.
Hallo, ich bin Margarita, ich wohne in Potsdam, komme ursprünglich aus der Ukraine und bin in Deutschland aufgewachsen, am Anfang in einer kleinen Stadt namens Brandenburg an der Havel, dann später in Potsdam. Ich beende gerade mein Masterstudium in Israel zu Deutschland- und Europastudien, habe vorher Kulturarbeit studiert, arbeite nebenbei noch bei der Jewish Agency für das Nevatim-Programm, wo wir junge jüdische Menschen fördern in ihrer Auslebung ihres Jüdischseins und das Judentum in Deutschland attraktiver, kreativer und sozialer zu gestalten. Ich glaube, für mich bedeutet das Judentum, Teil einer sehr großen Community zu sein, die auf jahrelanger Geschichte basiert ist, auch auf sehr viele Traditionen, Sitten, Bräuche, die alle philosophisch irgendwie erklärbar sind. Und ja, es ist eine Angehörigkeit zu einem kulturellen Kreis, der versucht, die Welt auf eine Art und Weise zu erklären und zu definieren, um diese A irgendwie begreiflich zu machen und B auch irgendwie besser zu gestalten für die nächsten Generationen. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, also ich bin hier im Kindergarten, zur Schule, und Studium gegangen. Ich habe sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Ich trage auch, seitdem ich 16 bin, einen Davidstern, einen relativ großen Davidstern und wurde schon sehr oft darauf angesprochen, sowohl positiv als auch mit kritischer Stimme. Mir war ganz lange nicht klar, dass ich jüdisch bin, weil ich habe mein Anderssein gegenüber meinen Mitschülern immer so begründet, dass ich halt sowjetische Wurzeln habe und immer nicht wusste, beziehungsweise mich als sowjetisch/ukrainisch dargestellt habe und ich nicht den Unterschied zwischen russischer und jüdischer Kultur verstanden habe als Kind. Das hat sehr lange gedauert, bis ich gesehen habe und verstanden habe, dass da ein großer Unterschied besteht. Und habe auch klar verstanden, dass ich mich eher jüdisch als irgendwie ukrainisch oder ehemalige Sowjetunion fühle. Dementsprechend habe ich auch sehr viele Erfahrungen auf der Diskriminierungsebene erfahren, wobei ich halt nie und jetzt im Nachhinein immer noch nicht klar sagen kann, ob das rassistischer oder antisemitischer Art war. Ich erinnere mich aber tatsächlich noch sehr gut an einen Vorfall in der 8. Klasse im Geschichtsunterricht, wo unsere Geschichtslehrerin in den Raum gekommen ist und eine Einleitung zum Thema Holocaust macht mit dem Satz: Margarita, erzähl bitte der Klasse, was wäre jetzt passiert, wenn wir im Jahr 1938 wären? Was mir jetzt im Nachhinein klar ist, dass sie da auf jeden Fall Bezug auf meine jüdische Identität nimmt und was definitiv eine prägsame Erfahrung war.
Mein Name ist Ilya Kagan. Ich bin freiberuflicher Fotograf und Filmemacher in Düsseldorf. Den größten Teil meiner Jugend habe ich tatsächlich in Deutschland verbracht. Mit 11 Jahren zogen wir aus Russland nach Düsseldorf. Der wichtigste Grund war wohl die russische Armee. Meine Eltern wollten nicht, dass ich zur Armee gehe, und deshalb sind wir mit der ganzen Familie nach Deutschland gekommen. Als ich meine Großtante in St. Petersburg besucht habe, wurde sie vor meinen Augen bespuckt und als Scheißjüdin bezeichnet. Solche Erfahrungen habe ich in Deutschland nicht gehabt und hoffe, sie auch nicht zu haben. Jedoch berichten mir viele Freunde davon, dass sie Ähnliches erlebt haben und dass es sie stark belastet. Insgesamt hat Deutschland mir aber ermöglicht, ganz normal zur Schule zu gehen, mein Abi hier zu machen, zu studieren und mich selbstständig zu machen, ohne eine besondere negative Erfahrung auf mein Judentum bezogen zu erfahren. Was bedeutet Judentum für mich? Das ist so ein großes, ungreifbares Konzept von einer Volkszugehörigkeit, von einer Nationalität, wie die Russen sagen, von der religiösen Zugehörigkeit, von einer Community, von einem großen kulturellen Erbe, von dem, wie man wahrgenommen wird, wie man sich selbst wahrnimmt. Aus der Sowjetunion kommend, wo die Religion verboten war, wo meine Urgroßmutter die letzte praktizierende jüdische Person in unserer Familie war, ist es nicht ganz einfach zu sagen, was macht mich jüdisch und was nicht. Ich finde es sehr sympathisch, Leute als jüdisch zu definieren, die sich selbst als jüdisch definieren möchten. Und ich definiere mich als jüdisch, weil ich es einfach tue. Ich glaube, es ist völlig okay zu sagen, ich bin jüdisch und das ist so. Denn alle Kategorien und alle Eigenschaften, die man zuschreiben kann, kann man sicherlich auch anderen Volksgemeinschaften und Religionen zuschreiben. Und ich persönlich definiere mich als Jude, da viele Werte mir sympathisch sind, ich in der Community verankert bin und durch meine Familiengeschichte natürlich. Wenn ich über den Sinn nachdenke, etwas zu tun und meine Arbeit zu tun, meine Kunst zu machen, dann ist das immer das jüdische Prinzip von Tikkun Olam, was mich antreibt. Es ist das Prinzip, die Welt besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Die Welt zu verbessern, sie angenehmer zu machen für Menschen und für alle Lebewesen.
Was weiß man sonst noch über Thereses Familie?
Die Familie lebte im Stadtteil Lehl, das in München sehr zentral liegt. Thereses Eltern sind der 50-jährige Textilkaufmann Salomon Gift und seine 36-jährige Frau Gertrude. Der Vater ist bei Thereses Geburt bereits herzkrank, braucht viel Ruhe und zieht sich häufig zurück. Später beschreibt sie ihn als
freundlich, aber überhaupt nicht weise.
Er betrieb Handel mit Stoffen, Tüchern, Seiden und mit, hier findet sich mehrfach ein interessanter Begriff, Posamentierwaren. Weißt du, was Posamentierwaren sind?
Ich schätze mal irgendwas mit Stoffen.
Genau, das ist eine Sammelbezeichnung für Zierbänder, Fransenborten, Kordeln, Quasten, Spitzen und vieles mehr.
Nun zurück zu Thereses Vater Salomon. Er stirbt 1911, da ist seine jüngste Tochter gerade einmal 13 Jahre alt. Der älteste Sohn Max übernimmt das Geschäft und ist damit das neue Oberhaupt der Familie. Der Vater stammte aus dem kleinen Ort Heinsfahrt bei Oettingen. Er war seinem Vater Mendel Gift in die Textilbranche gefolgt. Jener hatte in Heinsfahrt Stoffe und Tuche aller Art verkauft.
Thereses Mutter hingegen war mit ihren Eltern, Besitzern einer Farbenfabrik, aus New York nach Deutschland gekommen. Es war damals unter amerikanischen jüdischen Familien nicht unüblich, für ihren Lebensabend nach Europa zu gehen. Es herrschte die Vorstellung, dass das Leben dort ruhiger und entspannter und außerdem kostengünstiger sei. Therese hat ihre Großeltern allerdings nicht mehr kennengelernt. Sie waren zum Zeitpunkt ihrer Geburt schon verstorben. Doch wie sieht es eigentlich heute aus? Wie sichtbar und präsent sind Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft? Mit den Aktivistinnen Hanna Feiler und Margarita Pahli und der Kulturwissenschaftlerin und Pädagogin Greta Zelena haben wir über die Vielfalt jüdischer Identität sowie ihre jeweiligen Perspektiven auf die Bedeutung von jüdischem Aktivismus, jüdischer Vorbilder und Heldinnenfiguren für jüdische und nicht-jüdische Menschen im Hier und Jetzt gesprochen.
Also ich verstehe Aktivismus, um das kurz zu halten, als eine innere Neigung zur Aktivität beziehungsweise die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens. Dementsprechend, wenn man wegen bestimmter Umstände in der Gesellschaft unzufrieden ist beziehungsweise extremer als nur unzufrieden ist, dass man das ändern möchte beziehungsweise zum Denken anregen will, damit sich sowas ändert. Und jedes aktivistische Handeln hat immer einen sozialen Wandel zum Ziel. Ich würde mich schon als jüdische Aktivistin bezeichnen, da ich vor allem sehr viel in der Bildungsarbeit aktiv bin und versuche, oder man ist ja als Aktivist nicht, also im besten Fall nicht immer alleine, dass jüdische Aktivisten versuchen, Judentum in Deutschland zu normalisieren, zu zeigen, dass es zur Gesellschaft dazugehört, dass es keine Abnormalität ist, dass es keine historische Sache ist, sondern dass es ein lebendiges, kulturelle Auslebung in der Jetztzeit ist. Also was nicht jüdische Deutsche über uns Juden und Jüdinnen wissen sollten, also ich finde so Grundlagenwissen wichtig, also was die Feiertage angeht, und was so die Essenz vom Judentum ist. Aber ich finde, das ist Allgemeinbildung. Was aber sie verstehen sollten, ist, dass das Judentum und Menschen, die jüdischen Glaubens sind oder jüdische Kultur ausleben, dass sie nicht abnormal sind, dass sie zur deutschen Gesellschaft dazugehören und ein integraler Bestandteil sind der deutschen Gesellschaft. Ich bin jüdisch und deutsch und nicht jüdisch oder deutsch. Genauso wie andere Leute christlich und deutsch sind. Und nur weil sie eine Religion oder einen Glaubensansatz für sich im Alltag annehmen, nimmt es nicht ihr Pass weg oder ihre Identität.
Hallo, ich bin Hanna. Ich bin 24 Jahre alt, studiere in Tübingen Kunstgeschichte und Französisch und bin jüdische Aktivistin, bin Vizepräsidentin der Jüdischen Studierendenunion, publiziere ab und zu ein paar Sachen und schreibe sehr, sehr gerne, trete hin und wieder auch als Slam-Poetin auf und bin unter anderem in unterschiedlichen jüdischen, aber auch nicht-jüdischen politischen Organisationen aktiv. Jüdisch zu sein bedeutet für mich erstmal ganz allgemein, dass ich einen Leitfaden habe, der mich durch das Jahr führt, der mich durch die Woche führt, der mich immer wieder daran erinnert, einen gesunden Umgang mit mir selbst und mit meiner Umwelt zu haben und mit meinen Mitmenschen vor allem. Gleichzeitig ist aber das Jüdischsein, würde ich sagen, meine dominanteste Identität. Eigentlich alles, was ich meinen Alltag über mache, durch eine jüdische Brille mache ich durch eine jüdische Brille. Und dementsprechend nimmt das Jüdischsein für mich einen sehr, sehr großen Teil ein. Und post-sowjetische Jüdin zu sein, bedeutet vor allem für mich, dass ich mich sehr intensiv mit meiner Familiengeschichte auseinandersetzen muss, weil ja einfach ganz vieles untergegangen ist durch den Kommunismus. Und post-sowjetisch zu sein bedeutet das einerseits für mich, ganz viel meiner eigenen Geschichte aufarbeiten zu müssen und noch ganz viel über meine eigene Geschichte lernen zu müssen. Und andererseits bedeutet es auch einfach, einen sehr säkularen Blick auf das Judentum zu haben. Also jüdisch sein ist für mich nicht mein Glaube, ich glaube nicht, sondern ist tatsächlich meine Identität, mein kultureller Hintergrund. Genau, und für mein jetziges Leben in Deutschland bedeutet das jüdisch sein, dass ich, wie gesagt, Dinge durch eine jüdische Brille sehe und mir bestimmte Privilegien dadurch auch fehlen und ich bestimmte Dinge erkenne, bestimmte Ungerechtigkeiten sehe, und aus dem Jüdischen heraus ist das für mich eine Handlungsanleitung. Das bedeutet für mich, die Gesellschaft besser machen zu wollen und die Ungerechtigkeiten, die ich sehe, nicht einfach anzunehmen, sondern dafür zu kämpfen, dass die Welt, in der wir leben, eine bessere wird. Ja, ich bin in Deutschland aufgewachsen, seit ich 7 war. Wir sind 2005 nach Deutschland gekommen Und ich würde sagen, die ersten Jahre waren für mich sehr schwer, weil ich die Sprache nicht gesprochen habe. Ich habe als Kind mein Zuhause, also Belarus, zum damaligen Zeitpunkt mein Zuhause und das Leben, was ich da, also was zu dem damaligen Zeitpunkt kannte, sehr vermisst. Es war schwierig, hier anzukommen, weil wir erstmal in einem süddeutschen Dorf gelebt haben, in dem natürlich alle irgendwie schief geschaut haben, als sie gehört haben, wie wir Russisch auf der Straße gesprochen haben. Ich habe mich lange Zeit sehr für den Akzent meiner Eltern geschämt. Ich habe mich dafür geschämt, wie wir gelebt haben, wenn ich das verglichen habe zu dem, wie andere Kinder in meinem Alter gelebt haben, irgendwie in großen Häusern, die sie von den Großeltern geerbt hatten und so weiter. Wir haben halt in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Genau, also die Anfangszeit war sehr schwer. Und je älter ich wurde, desto größer wurden die Identitätskonflikte in mir. Weil ich würde sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt fragt man sich, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo gehöre ich hin? Und als Jüdin und als Migrantin ist das eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Ich meine, wenn man nur migrantisch ist, dann wäre es in meinem Fall, bin ich Deutsche oder bin ich Belarusin? Also stand ich irgendwie zwischen diesen beiden Ländern. Hinzu kam, dass meine Vorfahren, meine Großeltern auch alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Meine Oma ist Polin, mein Opa war Ukrainer und so weiter. Deswegen irgendwie diese Bezüge zu verschiedenen Ländern haben eine große Rolle gespielt. Und dann kam aber noch das Jüdische dazu. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, was das eigentlich bedeutet. Bin ich jetzt jüdische Deutsche, deutsche Jüdin, belarussische Jüdin? Also ich habe sehr viel mit diesen verschiedenen Labels rumgespielt und es war sehr schwierig, das irgendwie einzuordnen. Hinzu kam, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt tatsächlich verstanden habe, mir war das nicht immer bewusst, aber ich habe ab einem gewissen Zeitpunkt verstanden, dass ich patrilinear bin, was bedeutet, dass nur mein Vater Jude ist und meine Mutter nicht. Und das hat dann auch sehr viele Probleme mit sich gebracht, hat mir Zugänge versperrt, bis ich letztendlich einen Übertritt gemacht habe, der nochmal bestätigt hat sozusagen, dass ich Jüdin bin. Aber genau, das Aufwachsen in Deutschland als Jüdin hat einfach sehr viele Fragen mit sich gebracht und sehr, sehr viele Konflikte, die ich erstmal lösen musste und die bis heute nicht ganz gelöst sind und wahrscheinlich niemals gelöst sein werden. Also je mehr ich wachse, je älter ich werde, desto mehr, damit verändert sich das auch immer, wie ich mich fühle, wo ich mich zugehörig fühle, welche Rolle ich dem Ganzen zuschreibe. Jüdische Aktivistin zu sein, bedeutet für mich einfach die Ungerechtigkeiten in der Welt, die ich sehe, nicht einfach zu akzeptieren und vor allem auch irgendwo das Sprachrohr einer jungen, selbstbewussten jüdischen Generation zu sein, die sich nicht mehr alles gefallen lässt, die sich nicht duckt, sondern die Probleme auch anspricht und die auch sehr kritisch ist. Meine Arbeit sieht konkret aus, also mit der Jüdischen Studierendenunion verfolgen wir eigentlich zwei Ziele. Wir versuchen einerseits, die junge jüdische Stimme in die Gemeinden und in die jüdischen Organisationen hinein zu repräsentieren, also junge Belange von jungen Jüdinnen anzusprechen und sie sichtbar zu machen und andererseits genau diese Belange aber auch in die nicht jüdische deutsche Öffentlichkeit zu tragen, in die Politik, in die Gesellschaft, in die Kultur und so weiter. Und das sind ganz unterschiedliche Themen, sei es irgendwie Antisemitismus jeglicher Art, also Israel-bezogen oder nicht Israel-bezogen, aber natürlich auch Probleme und Dinge, die jüdische Studierende betreffen, genauso wie auch nicht jüdische Studierende davon betroffen sind, wie Mental Health und solche Sachen. Aber auch einfach die Sichtbarmachung von jüdischem Leben, wie es tatsächlich gelebt wird und von der Diversität, die dahinter steckt und davon, dass es eben mehr ist als Antisemitismus, Shoah und Nahostkonflikt, sind ganz wichtig für uns. Und ganz konkret sieht es so aus, dass wir einfach unterschiedliche Kampagnen haben zu den Feiertagen, aber auch abseits der Feiertage. Wir äußern uns zum aktuellen politischen Geschehen, wenn es was mit uns zu tun hat. Genau, wir geben Interviews, wir gehen zu Podiumsdiskussionen, wir sprechen aber mit den Leuten in der Community, arbeiten eng mit den jüdischen Regionalverbänden, die quer durchs Land verteilt sind, zusammen. Genau, und versuchen einfach diese Themen auf unterschiedliche Art und Weise, sei es durch Veranstaltungen, sei es durch Social Media und so weiter, zu bespielen und zu thematisieren und sichtbar zu machen. Wenn ich mich auch so mit anderen AktivistInnen unterhalte, haben wir Herausforderungen, die ähnlich sind, Fragen nach Geld, nach Zugängen und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es natürlich was Besonderes, heute knapp 80 Jahre nach der Shoah, im Land der Shoah, als Jüdin in der Öffentlichkeit zu stehen und sich selbstbewusst zu dieser jüdischen Identität zu bekennen. Ich glaube, das bringt sehr viel, ja, sehr viele Momente mit sich, in denen man so ein bisschen, Momente, in denen man überfordert ist. Und es ist sehr, sehr schwierig, diese ganze Realität und auch diesen unsichtbaren Rucksack, wie ich ihn gerne nenne, also dieses unsichtbare Erbe, was wir alle mit uns tragen. Das ist einerseits das Leben in der Post-Shoah-Gesellschaft und andererseits aber auch Erfahrungen mit Antisemitismus, Migrationserfahrungen, Fluchterfahrungen und. Diesen unsichtbaren Rucksack mit sich rumzutragen, ist etwas Besonderes. Das müssen nicht alle Menschen und das ist einfach ein Privileg, was uns fehlt, weil wir diesen unsichtbaren Rucksack haben. Ich habe viele jüdische Vorbilder und tatsächlich sind das aber, wenn ich darüber nachdenke, alles Personen, also die aktuell, die leben und aktiv sind. Also da denke ich klar an eine Laura Cassess zum Beispiel, die auch also ganz viel macht für die Sichtbarmachung jüdischer Gegenwart und jüdischer Lebensrealität. Das sind schreibende jüdische Personen wie Deborah Antmann zum Beispiel und so weiter. Also eigentlich so diese ganze, ich glaube, wenn man guckt, gibt es ganz viele wirklich krasse, vor allem Frauen, jüdische nicht-binäre Personen, die unglaublich viel leisten die eigentlich nur ein paar Jahre älter sind als ich. Und ich glaube, viele dieser Frauen sehe ich heute als Vorbild. Ich glaube, dass ich mir vor allem eine andere Präsentation wünsche, denn wenn man in die Kultur- und Medienlandschaft schaut, dann haben wir einfach immer noch ganz häufig dieselben Narrative, die bespielt werden, sei es das Opfernarrativ, also das Jüdinnen und Juden, eben nur im Kontext von Shoah, Antisemitismus und Nahost dargestellt werden. Oder eben ganz häufig sind es irgendwie orthodoxe Männer oder es geht ganz häufig um eine Exotisierung. Also viele haben Schwierigkeiten damit, sich irgendwie, wenn sie an eine Jüdin, an Juden denken, sich eine junge Frau vorzustellen oder sich eine queere Jüdin vorzustellen, sich eine Jüdin vorzustellen, die zu Hause Russisch spricht und Schweinefleisch isst und so weiter. Also dieses Jüdischsein ist immer noch sehr stark an das Bild von der Religiosität gebunden, von Alteingesessenheit. Also irgendwie verstehen viele häufig nicht, dass Jüdinnen und Juden, die wir heute in Deutschland haben, zum größten Teil eben nicht mehr diese alteingesessenen jüdischen intellektuellen bürgerlichen Großfamilien sind. Also viele denken beispielsweise an die Rothschilds und unsere Lebensrealität sieht aber anders aus, weil die meisten von uns post-sowjetisch sind. Deswegen, ja, ich wünsche mir vor allem eine andere Repräsentation in der Kultur- und der Medienlandschaft. Vor ungefähr 1,5 Jahren ist mein Opa gestorben und meine Oma und ich haben so ein bisschen bei ihr aufgeräumt, ein bisschen ausgemistet und haben ein altes Fotoalbum gefunden. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, dass Jüdischsein eigentlich erst eine positive Konnotation für mich bekommen hat, als ich anfing, mit circa 16 auf jüdische Ferienlager zu fahren in Deutschland. Und dann schlage ich bei meiner Oma dieses Album auf und wir finden ein Bild. Und auf diesem Bild sieht man mich im Kindergarten. Und dazu muss man nochmal sagen, meine älteste Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist, wie ich im Kindergarten irgendwelche Kerzen anzünden durfte und mir dabei den Finger verbrannt habe und wie meine Kindergärtnerin und ich beide auf diesen Finger pusten. Nun schlage ich dieses Album auf und sehe dieses Bild und man sieht auf dem Bild, wie ich als Dreijährige dastehe und ich puste mir auf den Finger und meine Kindergärtnerin beugt sich über mich und pustet mir auf den Finger. Also das war genau diese Erinnerung, die ich hatte, die in diesem Bild eingefangen war. Und nun könnte man sich fragen, was ist das Besondere an dieser Erinnerung? Das Besondere ist, dass man sieht, dass vor mir zwei Kerzen stehen. Und man erkennt an dem Bild, an den Ständern von den Kerzen, das sind zwei Schabbatkerzen. Meine älteste Erinnerung ist, wie ich mir den Finger verbrenne, als ich zwei Schabbatkerzen zünde. Und das war für mich etwas ganz Wichtiges und von sehr, sehr großer Bedeutung, zu verstehen, es gab dieses Jüdischsein, egal wie es aussah, eigentlich immer in meinem Leben. Und es war auch in meiner Familie immer da, aber es hat sich einfach anders gezeigt, weil das post-sowjetische Jüdischsein einfach anders ist als ein westliches Jüdischsein, als ein amerikanisches, ein israelisches und so weiter. das war für mich eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr schöne Erkenntnis, zu sehen, das war alles schon da und es gab eine gewisse Kontinuität des Jüdischseins. Es gab nicht diesen krassen Bruch, von dem ich immer gedacht habe, er wäre da gewesen, sondern die Kontinuität ist immer im Kleinen, in kleinen Elementen da geblieben. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Hi, mein Name ist Greta Zelena und ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Doktorandin an der Humboldt-Universität Berlin im Fachbereich Erwachsenenbildung. Ich bin selbstständige Eventmanagerin im Bildungs- und Kulturbereich und freiberufliche Publizistin. Judentum ist für mich im Prinzip, ich sage immer, ortlose Heimat. Es ist ein Gefühl von Heimat in der Verbundenheit mit der Schicksalsgemeinschaft Judentum. Wenn ich auf Juden weltweit treffe, fühlt es sich gleich heimisch an, wenn ich mit ihnen spreche. Es ist eine besondere Gruppe an Menschen mit eigener Geschichte, Religion und Kultur. Hier in Deutschland ist es nun mal so, dass wir ständig vor dem Hintergrund der Shoah agieren. Das ist oft das Erste, was mit Juden assoziiert wird. Ja, die Shoah ist Teil unserer Geschichte und es ist sehr wichtig, die Erinnerungskultur am Leben zu haben. Jedoch sind wir hier lebenden Juden keine lebendigen Geschichtsbücher, die sozusagen immer nur über die Shoah sprechen möchten. Wir sind Individuen mit eigenen Lebensgeschichten, Erfahrungen und Werten. In meiner Generation der jungen Juden in Deutschland ist es uns, glaube ich, sehr wichtig, nicht mehr als schweigendes, wehrloses Opfer dargestellt zu werden, sondern im Gegenteil als lautes, selbstbewusstes, mitgestaltendes Mitglied dieser Gesellschaft. Ich würde mich in allererster Linie nicht als Aktivistin unbedingt bezeichnen. Aktivistin, damit assoziiere ich jemanden, der aktiv vor allem in politischer Arbeit tätig ist und versucht auch auf politischer Ebene Dinge zu bewegen. Das ist zumindest nicht mein erster Anreizpunkt. Ich würde an allererster Stelle immer sagen, dass ich Pädagogin bin, dass ich durch Bildung und persönliche Geschichten, durch das Ansprechen auch von Emotionen, durch Nennung vieler Beispiele, probiere, die Gesellschaft ein wenig dem Judentum näher zu bringen, dass ich vor allem meine Familiengeschichte erzähle, dass der ein oder andere eventuell Parallelen ziehen kann, sich wiedergespiegelt fühlt, dass ich ein Stück weit gerne auch vielleicht Vorbild bin für junge jüdische Leute, die ihre Stimme erheben wollen und ebenfalls ihre Geschichten erzählen wollen, weil ich es sehr wertvoll finde, durch dieses Ziehen von Parallelen miteinander und voneinander zu lernen. Seien es Immigrationsgeschichten, seien es Fluchtgeschichten, seien es die Geschichten der Eltern, die Geschichte des Erlernens der Sprache, das Vermitteln der Kultur. Das sind Themen, die mir besonders am Herzen liegen. In der Kultur- und Medienlandschaft habe ich zumindest das Gefühl, sind wir in einer Aufbruchssituation. Also da tut sich viel, da tun sich tolle Sachen, da vibriert es an Energie. Es gibt tolle neue junge Regisseurinnen wie Natalia Sinelnikova, Sharon Ribakan oder natürlich Arkady Kalt mit Masaltov Cocktail, der sämtliche Preise abgeräumt hat. Und es ist ein toller Film, der Juden wehrhaft zeigt, der sie rausholt aus der Opferrolle. Das hat es definitiv noch nicht oft gegeben. Da fehlt es noch und da geht er mit sehr gutem Beispiel voran. Nicht-jüdische Deutsche sollten in meinen Augen mitnehmen, dass es nicht die Juden gibt. Das ist einfach völlig realitätsfern. Das Judentum in Deutschland, vor allem in Berlin, aber in vielen großen Städten und größeren Gemeinden in ganz Deutschland ist es so, dass das Judentum sehr, sehr divers ist. Von Israelis über Kontingentflüchtlinge, die ehemals aus dem Ostraum kamen, über deutsche Juden, die eventuell vielleicht noch in der DDR geboren sind oder auch religiös bedingt orthodoxe Juden, liberale Juden, Juden, die komplett nicht an Gott glauben, wie ich beispielsweise, und sich dennoch als jüdisch definieren. Es ist eine Gruppierung mit sehr viel Vielfalt, die Kultur, Religion und ihre Geschichte jeder einzelne individuell lebt. Und bevor man generalisierende Annahmen trifft, wie die Juden sind dies oder die Juden sind das, lieber einmal mehr fragen. Und fragen beinhaltet den zweiten Punkt, den gerne alle mitnehmen dürfen. Ich denke, man kann grundsätzlich sagen, wir wollen nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Die Stille, die manchmal entsteht, wenn man sagt, man ist Jude, man ist Jüdin, das ist der unangenehme Teil. Diese Stille darf gerne gebrochen werden durch Dialog, durch Fragen. Denn nur durch Dialog können wir uns gegenseitig einander nähern, voneinander mehr erfahren und besser miteinander leben.
Was wissen wir über Thereses Perspektive? Hat sie sich als Jüdin gesehen? Oder war da auch Zuschreibung von außen im Spiel?
Das ist natürlich nicht so leicht zu beurteilen, aus heutiger Sicht, aus dem aktuellen Verständnis und Diskurs heraus. Es scheint so zu sein, dass sie eine ambivalente Beziehung zum Judentum und ihrer jüdischen Herkunft hatte.
Therese wurde nicht orthodox, also nicht nach strenger religiöser Auslegung erzogen, aber das Judentum hatte in der Familie seinen Platz.
Die kulturelle Zugehörigkeit war ihr schon wichtig. Mit der Religion, so scheint es, konnte sie eher nichts anfangen. Im Gespräch mit der Journalistin und Schriftstellerin Monika Speer sagte sie unter anderem Folgendes.
Ich bin kein gläubiger Mensch. Deshalb bin ich früh aus der Glaubensgemeinschaft ausgetreten. Da war ich 16 Jahre alt. Alle Religionen sind so unwahr.
Sie beschreibt außerdem, dass sie, speziell auf den jüdischen Glauben bezogen, mit einigen inhaltlichen Punkten hadere. Unter anderem wünsche sie sich einen stärkeren Platz für die Idee der Vergebung bzw. der Liebe zu seinen Feinden.
Dazu sagt sie, dass sie während der NS-Zeit nicht ausgetreten wäre und danach sozusagen aus Solidarität wieder eintreten wollte. Dies aber dann doch nicht gemacht hat. Wesentlich mehr verrät sie darüber nicht.
Geht das überhaupt? Austreten?
Na, streng genommen nicht. Also nach religiösen Gesetzen wird man in die jüdische Gemeinschaft hineingeboren und bleibt auch immer Teil davon.
Aber was das Alltagsleben angeht, den praktischen Teil sozusagen, kann man natürlich aufhören, religiöse Regeln zu befolgen, Feste zu feiern, in die Synagoge zu gehen und vieles mehr, was sonst noch dazugehört.
Und man kann eben aus einer Gemeinde austreten, aber das ist mehr so ein verwaltungstechnischer Akt. Nach religiöser Auslegung ändert das nichts an der Zugehörigkeit.
Dazu muss man aber auch noch sagen, dass im Zusammenhang mit der Verfolgung im Nationalsozialismus das überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob man offiziell und bewusst Mitglied einer jüdischen Gemeinde war oder die Religion überhaupt nicht praktizierte.
Ganz genau. Als jüdisch galten alle und wurden verfolgt. Alle, die jüdischer Herkunft waren, ob sie sich selbst zur jüdischen Community zählten, sich damit identifizierten, nach den Gesetzen der Religion lebten oder all das überhaupt nicht taten, war völlig irrelevant.
Glauben, Religion, das ist natürlich bis heute ein sehr persönliches und nicht selten kompliziertes Thema, auf das es viele verschiedene Sichtweisen gibt, zu dem viele Meinungen und Erfahrungen existieren. In einem Gespräch, einem Podcast, ist das niemals abzudecken.
Was wir aber tun können, ist, individuellen Erfahrungen Raum zu geben. Wir haben mit der angehenden Rabbinerin und LGBTQIA+-Aktivistin Helene Braun gesprochen. Sie hat uns von ihrer persönlichen Perspektive erzählt.
Mein Name ist Helene Braun. Ich bin 25 Jahre alt und studiere jüdische Theologie an der Universität in Potsdam und mache meine Ausbildung zur Rabbinerin am Abraham-Geiger-Kolleg. Nebenbei beschäftige ich mich viel mit den Themen Nachhaltigkeit, Queerness, besonders Queerness im Judentum und Feminismus. Judentum bedeutet für mich vor allem erstmal gar nicht überhaupt nur Religion, sondern sehr, 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 sehr viel mehr. Also Judentum findet auch in der Küche statt, findet man in der Sprache. Es ist was Kulturelles, es ist was Familiäres, ganz viele Traditionen und Rituale. Und deswegen bedeutet Judentum in erster Linie für mich Weitergabe von Tradition. Das kann in der Familie sein, das kann aber auch im größeren Rahmen sein, das kann auch auf Ferienlagern sein oder in der Gemeinde oder in der Stadt, im Dorf, wie auch immer. Aber die Tradition, die es eben schon lange gibt, immer weiterzugeben, zu erhalten und dann auch planen, wieder selber weiterzugeben. Genau, das ist so kurz und bündig gesagt. Warum ich Rabbinerin werden möchte. Die Idee kam für mich in dem Jahr nach der Schule, als ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe und auch wie viele andere gar nicht wusste, was ich mal machen möchte. Und ich bin dann nach Amerika gekommen für ein paar Tage, um eine große jüdische Konferenz dort zu besuchen und habe sehr, sehr viele junge RabbinerInnen kennengelernt und bin mit vielen ins Gespräch gekommen. Und hatte so zum ersten Mal den Berührungspunkt mit so vielen jungen Menschen, die auch diesen Job ausüben, worüber ich vorher selber auch gar nicht so sehr nachgedacht habe. Und habe dann mit dem Blick auf Deutschland gesehen, dass es bei uns zwar bestimmt auch genug RabbinerInnen gibt und es auch schon relativ divers gestaltet ist, aber vielleicht in der Diversität, was den Altersdurchschnitt angeht, nicht so sehr oder sehr, sehr doll in eine Richtung eher geht. Und habe mich dann selber sehr schnell mit dem Gedanken angefreundet, dass ich mir das für mich ganz gut vorstellen kann. Und habe mich dann, als ich zurück war von dieser Konferenz, sofort informiert und auch ziemlich schnell beworben und wurde dann auch eingeladen und habe überzeugt und wurde dann angenommen. Warum? Vor allem für eine jüdische Zukunft in Deutschland. So groß wie das klingt, aber so einfach ist das ja überhaupt nicht. Dann das Jungsein hat für mich eine Rolle gespielt, weil ich dachte, ich bin damit auch näher an jungen Menschen und Kindern und Jugendlichen dran und kann vielleicht Dinge mitbringen, die von Interesse sind oder die auch zur Generation passen. Oder ist es für mich selber noch gar nicht so lange her, dass ich selber in, je nachdem, welcher Altersgruppe unterwegs war. Und das ist das eine, mit jungen Menschen zu arbeiten und selber eben noch relativ jung zu sein und dann eben auch die Themen, die für mich wichtig sind, gleich mitzubringen. Natürlich auch nicht nur an junge Menschen, auch an ältere Menschen, aber eben gleich mit einem feministischen Gedanken oder in Jugendzentren zu gehen und mit Jugendgruppen zu sprechen und ihnen über queer und jüdisch sein zu erzählen. Nachhaltigkeit auch immer wieder mit dem Judentum zu verbinden, was gar nicht so schwierig ist, denn wir haben schon ein sehr nachhaltiges Konzept, was mit zu den Grundwerten im liberalen Judentum gehört. Genau, und so kommen sehr, sehr viele Dinge zusammen, aber vor allem die Zukunft mitzugestalten. Und queer und jüdisch ist für mich erstmal nie ein Widerspruch gewesen. Ich habe darüber selber nie nachgedacht in meiner, sagen wir mal, Jugend. Für mich war immer klar, ich kann sein, wer ich möchte und ich kann zusammen sein und mich verlieben, in wen ich möchte. Aber mit dem Laufe der Zeit, wo ich andere Menschen kennengelernt habe, habe ich herausgefunden, dass es nicht für alle so einfach ist. Nicht für alle passt es gut zusammen. Generell ja erstmal Religion und LGBTQIA passt für viele Menschen nicht gut zusammen, von außerhalb, aber auch Menschen, die sich selber innerhalb dieser Szene verorten und dass da eben viel zu arbeiten gibt und viel Sichtbarkeit geschafft werden muss. Und dann wurde ich Ende 2018 gefragt, eben einen queeren jüdischen Verein mitzugründen. Und da war für mich klar, dass ich da sofort dabei bin, weil eben dieses Aufzeigen und diese Sichtbarkeitmachung von diesen Menschen unglaublich wichtig ist. Einmal innerhalb der jüdischen Gemeinschaften, um aufzuzeigen, dass viele Menschen gar nicht Teil der jüdischen Gemeinden sind, weil sie sich überhaupt gar nicht wohlfühlen, sie kommen gar nicht zu den Gottesdiensten oder es fehlen einfach auch die Angebote. Und auf der anderen Seite, dass in queeren Kreisen in der Gesellschaft es sehr oft häufig große Antisemitismusprobleme gibt. Meistens sprechen wir hier von israelbezogenem Antisemitismus, so dass Menschen, die sich als queer und jüdisch sehen, sich ständig zwischen ihren Identitäten entscheiden müssen. Und genau, der Verein versucht in beide Richtungen vorzugehen, aber natürlich auch innerhalb des Vereins soll einfach ein sicherer Ort geschaffen werden. Es soll oder es gab auch immer und es gibt auch immer noch Seminare und Weiterbildung und einfach um zusammen zu sein, zusammen zu lernen, gemeinsam zu feiern. Aber das Ziel ist es nicht, diese Menschen immer nur zusammen zu haben, sondern eben, dass alle Menschen am Ende überall sich wohl und willkommen fühlen. Der Verein heißt Keshet Deutschland und Keshet bedeutet Regenbogen.
Macht es heute einen Unterschied, ob man jüdische Künstlerin ist?
Schauspielerin Elina Skolnik hat uns erzählt, welche Rolle ihre jüdische Identität in ihrem Leben und ihrer Kunst spielt.
Hallo, mein Name ist Elina Skolnik. Ich bin 27 Jahre alt und Schauspielerin. Dieses Jahr habe ich an der Filmuniversität Babelsberg-Konrad-Wolf in Potsdam mein Studium im Fach Schauspiel abgeschlossen. Jetzt gerade wohne ich in Berlin, aber im September ziehe ich nach Nürnberg und bin dann Mitglied des Ensembles am Staatstheater Nürnberg. Ich bin in Deutschland, genauer gesagt Berlin, geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind in den 90er Jahren aus der Ukraine nach Deutschland eingewandert, als sogenannte Kontingentgeflüchtete. Meine Familie wohnt auf der ganzen Welt verstreut. Vor allem habe ich Familie in den USA, in Deutschland, in der Ukraine und in Israel. Also für mich hat das lange Zeit gar nicht viel bedeutet, jüdisch zu sein, weil das für mich einfach die Normalität war. Also ich bin in eine jüdische Familie geboren. Wir waren nie wirklich religiös, haben aber schon immer auch die Feste gefeiert und dann die Kultur so nach unseren Vorstellungen gelebt. Also das war für mich normal und ich kannte natürlich auch nichts anderes als Kind. Ich habe 10 Jahre lang zum Beispiel Ballett und jüdische Volkstänze in der Gemeinde getanzt. Und als ich in der Grundschule mal gefragt wurde, was ich zu Ostern esse, habe ich ganz selbstbewusst gesagt, Mazzot, natürlich. Erst später habe ich dann meine Identität genauer für mich definiert und habe auch dann ein Verständnis von Antisemitismus bekommen auf einem Gymnasium in Tempelhof in Berlin. Da habe ich mich das nicht getraut, Menschen zu erzählen, dass ich jüdisch bin, weil Jude von einigen in meiner Klasse als Schimpfwort benutzt wurde. Und generell erinnere ich mich auch so an ein paar judenfeindliche Bemerkungen von MitschülerInnen. Also das habe ich immer wieder mitbekommen und habe mich dann in dem Sinne verschlossen und hatte sowas wie ein Geheimnis mit mir selbst. Und erst später, nach dem Abi, habe ich immer mehr das Interesse bekommen, gleichaltrige jüdische Menschen kennenzulernen und habe dann auch so über Organisationen wie Studentteam, das ist eine jüdische Studierendenorganisation in Berlin, oder auch später dann durch das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk und die Schloma-Albam-Stiftung, das sind beides Stiftungen, so ein Selbstbewusstsein bekommen und wollte auch immer mehr, dass Jüdischsein ein Teil von mir wird. Ich wünsche mir ehrlich gesagt nicht mehr Repräsentation, sondern diversere Repräsentation auf der Bühne und im Film. Mir ist das Verhältnis nicht ausgewogen genug. Also natürlich ist es wichtig, über Antisemitismus zu sprechen, keine Frage. Und auch die Vergangenheit und die Shoah künstlerisch zu verarbeiten. Und es ist auch total gut, dass das so häufig passiert. Und es ist auch gut aufzuzeigen, wie orthodoxes jüdisches Leben aussieht und wie die Bräuche sind und so weiter. Aber ich kann mich jetzt nur an 2 Beispiele erinnern, wo es ein bisschen um was anderes ging und wo jüdische Menschen in ihrem Alltag gezeigt wurden. Und die sind dann zum Beispiel auch mal nicht religiös oder haben auch mal ganz andere Probleme in ihrem Leben. Und ich finde es sehr wichtig, diese Vielfalt aufzuzeigen und zu zeigen, dass jüdische Identität eben ganz unterschiedlich ausgelebt werden kann, um auch diesen stereotypischen Bildern entgegenzuwirken, die ganz viele Menschen haben in Deutschland. Und diese Filme, an die ich mich erinnere, das sind Mazel Tov Cocktail von Arkady Kait und Wir könnten genauso gut tot sein von Natalia Sinelnikova. Also da geht's mal um ganz andere Bilder, die gezeigt werden, und das finde ich wichtig und das sollte verstärkt werden.
Also ich habe in der Tat eine eher traurige Anekdote, die mir direkt eingefallen ist. Für ein Projekt sollten die TeilnehmerInnen einen kleinen Neujahrsgruß aufnehmen, sodass dann das Ganze in den sozialen Netzwerken verbreitet werden konnte. Und dazu bekam ich dann eine eher faszinierende Mail, in der sowas drin stand wie: Liebe Elina, könntest du vielleicht ein Video mit einem süßen Neujahrsgruß in Jüdisch aufnehmen? In Jüdisch war übrigens fett gedruckt. Und da war ich wirklich sprachlos. Sowas ist mir vorher noch nie passiert. Das war so richtig positiver Antisemitismus. Natürlich ist das von den AbsenderInnen selten so gemeint, weil es ja immer mit diesen Gedanken der Vielfalt daherkommt. Aber es ist für mich problematisch, wenn Vielfalt genutzt wird, um dann ein bestimmtes Image aufzubauen oder sich damit zu schmücken, aber im Innen nicht so viel wirklich passiert damit.
Lass uns jetzt rekonstruieren, wie Therese Giese zu einer der bedeutendsten Theaterschauspielerinnen ihrer Zeit wurde.
Dafür machen wir uns auf ins Theatermuseum München, das Monazensia-Archiv, sprechen mit der Schriftstellerin Gunnar Wendt und machen uns auf die Suche nach Schauspielerin, Autorin und Therese Gieses Nachlassverwalterin Renate Schmidt.
Oh, eine Sache noch. Der Therese-Giese-Preis, den haben wir am Anfang kurz erwähnt, vormals der Theaterpreis des Deutschen Schauspielpreises, wird von 2021 an erstmalig unter diesem Namen vergeben. Der den Deutschen Schauspielpreis ausrichtende Bundesverband Schauspiel, kurz BFFS, würdigt damit die Schauspielerin Therese Giese.
Eine der besonders prägenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Theaters und ihr mutiges Wirken und Leben als lesbische Schauspielerin in einem Jahrhundert voller Verwerfungen.
So der Vorstand des BFFS.
Den BFFS haben wir auch kontaktiert und gefragt, wie es zu dieser Namensgebung kam und was die besondere Bedeutung der Therese Giese für die deutschsprachige Kulturgeschichte ausmacht.
Das alles in der nächsten Folge.
Oh, warte, wir können ja nicht aufhören ohne die Katzengeschichte.
Ja, stimmt, die Katzengeschichte, genau. In einem Interview mit Monika Speer aus dem tollen Buch, das wir vorhin schon erwähnt haben und das wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, erzählt Therese, wie sie mal einen Abend mit einer Katze verbracht hat. Wegen einer Katze habe ich in England eine ganze Gesellschaft mal warten lassen. Der Wagen war schon vorgerückt, um uns zu irgendeiner Festlichkeit zu bringen. Alles wartete auf mich. Eine Freundin kam zurück ins Haus, um nach mir zu suchen.
Wo bleibst du denn?
Ich lag auf der Couch, die Katze auf mir. Wir rührten uns beide nicht vom Fleck. Ich kann doch nicht aufstehen, wenn die Katze auf mir ruht. Die hatte sich lang hingestreckt und es sich so richtig gemütlich auf mir gemacht. Mein Bauch war genau die Unterlage, die sie brauchte, um warm zu liegen. Meine Freundin stand ziemlich fassungslos vor diesem Bild, das wir zwei ihr boten.
Aber dann jag sie doch weg.
Denkst, ich werde mich unbeliebt machen bei der Katz? Ich rühre mich nicht von der Stelle.
Bis dahin, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Therese Giese und wir ist eine neunteilige Doku-Serie von Live Stories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zurückgeben, der Brot Foundation und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ.
Konzept, Skript und Redaktion Viktoria Lewowski und Tatjana Schöler.
Audioproduktion und Musik Dominik Euringer.
Cover Inga Kulig.
Eure Gastgeberinnen Viktoria Lewowski
und Tatjana Schöler.
Eine neue Folge erscheint jeden Donnerstag.